Wir wollen ja in unserer aktuellen Predigtreihe einige Werte thematisieren, von denen wir überzeugt sind, dass sie unerlässlich sind für das Miteinander unter uns Geschwistern, für das Miteinander im Dienst und auch im Dienst nach außen insbesondere. Wir wollen grundsätzliche Werte aus der Bibel erkennen und so umsetzen, dass eine möglicherweise andere Gemeindekultur entsteht als die vielleicht bisher übliche. Wir wollen also letztlich, dass Gott unser Zusammenleben dadurch verändert, dass wir Details verstehen. Die Gott am Ende segnen kann, wenn wir das so umsetzen. Ich will ein Beispiel sagen. Ihr kennt das alle. Wir beten früh am Morgen und sagen, Herr, danke für den Tag. Bitte segne mich heute. Segne das, was ich mache. Aber eigentlich müsste es heißen, müssten wir beten, Herr, hilf mir, das zu tun, was du segnen kannst. Merkt ihr, dass da der Schwerpunkt verschoben ist? Da entscheide nämlich nicht mehr ich, was ich tue und bitte dann den Herrn, dass er seinen Segen dazu gibt, sondern da will ich von Herzen das tun, was er will, in dem Bewusstsein, dass er das segnen will. Und danach wollen wir fragen und dahingehend wollen wir uns vielleicht auch ändern und korrigieren. Und nachdem wir schon ein erstes Thema von dieser Predigtreihe gehört haben, das ist ein bisschen untergegangen in dem Erntefesttags, Rummel drumherum, den wir da so hatten, dass das eigentlich ein Thema war aus einer Reihe, mit der wir uns befassen wollen. Deshalb sage ich es jetzt nochmal. Sind wir heute beim Thema Nummer 2 angekommen? Und das Thema Nummer 2 hat die Überschrift, sei authentisch, mehr Ehrlichkeit. In monatlicher Folge werden weitere Themen kommen. Es sind 7 an der Zahl, wir sind also bei Nummer 2, ihr könnt leicht rechnen, wie viele noch kommen. Wir wollen uns Zeit nehmen für diese Predigtreihe. Und wir wollen in den vor uns liegenden Wochen im November uns ganz konkret auch erinnern an das, was ich versuche heute anzusprechen. Und vielleicht kann es ja geschehen, dass wir, wenn wir uns treffen, wenn wir uns besuchen, vielleicht auch hier am Rande unserer Begegnungen, dass wir ins Gespräch kommen und miteinander überlegen, was das konkret für uns bedeuten würde, wenn wir jeder an seinem Ort, jeder auf seine Art, da vielleicht, wo es ihn betrifft, das umsetzen, was wir als Gottes Wort als Wert entnehmen, den er schätzt, den er für uns als Gemeinschaft zugrunde gelegt haben möchte. So, wir wollen das also ganz bewusst im kommenden Monat vertiefen, ehe dann das nächste Thema kommt und mit dem wollen wir es dann genauso machen. Ich möchte gerne diese Erläuterung für das, was wir uns dabei gedacht haben, bei dem Aufstellen dieser Predigtreihe mal voranschicken. So. Und wir wollen natürlich im Wesentlichen auf biblische Beispiele zurückgreifen. Nichts anderes soll hier zugrunde liegen. Trotzdem zitiere ich jetzt die Karrierebibel. Die gibt's also wirklich. Es muss niemand Angst haben, dass ich lange daraus vorlese, aber ich fand das Zitat interessant. Da steht unter dem Stichwort Authentizität, Echtheit, Aufrichtigkeit. Was ist das eigentlich? Spielen wir nicht alle irgendwelche Rollen jeden Tag? Tag ein, Tag aus entsprechen wir Erwartungen. Im Job erfüllen manche Klischees, erfüllen Geschlechter- oder Statusstereotypen im Büro, passen uns an oder spielen Rollen im Privaten, um anderen zu gefallen, um sie zu provozieren oder um selbst beachtet zu werden, ganz nach Bedarf. Und dann fragt diese Karrierebibel, die Verfasser dieses Textes, aber ist das dann überhaupt noch echt? Oder ist es nicht eher eine faustdicke Lebenslüge? Und weil es in unserer Welt so zugeht, ist es verständlich, dass viele eine Sehnsucht haben nach Authentizität. Der Wunsch mehr wird nach dem Sein statt dem Schein. Der Wunsch danach, die Masken endlich abzunehmen und echt zu sein und vor allem authentisch. Aber da ist die Frage, geht das überhaupt? Und jetzt ist das Zitat zu Ende. Geht das überhaupt? Endet mit Fragezeichen. Die Suchmaschine Google findet rund 10,4 Millionen Einträge zum Suchbegriff authentisch. Vor 3 Jahren waren das noch 1,1 Millionen. Also rund ein Zehntel von dem, was wir heute finden. Das könnte ein Zeichen sein, ich will es nicht überinterpretieren, aber es könnte ein Zeichen sein dafür, dass die Sehnsucht nach dem Echten größer geworden ist. Mindestens danach, dass uns unser unmittelbares Gegenüber nichts vormacht. Es gibt eine Studie von 2 amerikanischen Psychologieprofessoren. Könnt ihr googeln, wenn es interessiert. Spieglein, Spieglein an der Wand, heißt das Ding, überschrieben. Die haben Fotos genommen und haben neben den echten Fotos ein bisschen geschönte Fotos angefertigt. Kann man mit dem Computer machen, gar kein Problem. Und haben die dann den fotografierten Leuten vorgelegt und haben gesagt, welches Foto ist echt? Und das Erstaunliche ist, die meisten der Befragten fanden die Fotos von ihnen selbst, die geschönt waren für die eigentlichen Fotos, aber von anderen fanden sie die nicht geschönten Fotos für die eigentlich richtigen. Ist schon erstaunlich. Wir Menschen neigen tatsächlich dazu, uns selber schöner zu sehen, als wir sind. Und das sehen wir uns auch großzügig nach, wenn wir uns da ein bisschen besser darstellen, als wir wirklich sind. Wenn es aber um den anderen geht, da sind wir überhaupt nicht tolerant. Im Gegenteil, da fällt uns sofort auf, was da für Schrammeln und Schrumpeln im Gesicht sind und in seinem Verhalten natürlich und weiß ich wo überall noch. Auch diese Professoren der Verhaltensforschung lassen uns ohne Antwort zurück. Die sagen uns nur die Tatsachen. Und uns heute soll das aber nicht genügen. Und deshalb steigen wir miteinander in einige Bibeltexte ein und einfach mal sehen, was Gott uns dazu zu sagen hat. Es ist eine schockierende Botschaft, die der Auferstandene der Versammlung in Sardes sagt. Vielleicht weiß es der eine oder andere sofort. Offenbarung 3, Vers 1. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Nach außen siehst du wie lebendig aus. Aber ich stelle das Gegenteil fest, du bist tot. Schon damals in Sardes gab es das Bestreben, mehr zu scheinen als zu sein. Ein klarer Etikettenschwindel ist uns da dokumentiert. Und er wird ganz offensichtlich von der Masse der Geschwister toleriert. Man kann bis heute in der Gemeinde einiges tun, um besser auszusehen, als man in Wirklichkeit ist. Ich glaube, da muss ich hier keinen Nachhilfeunterricht geben. Der Herr Jesus warnte schon die Schriftgelehrten, die darauf Wert legten, dass sie an ihrer Garderobe erkannt wurden. Als besonders eifrig zum Beispiel. Ich lese uns ein Zitat, Lukas 20, Vers 46. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern. Den falschen Schein nahmen sie in Kauf. Echtheit, Authentizität, mit der wir uns heute befassen wollen, war ihnen überhaupt nicht wichtig. Offenbar hatten andere mit wohlgesetzten Worten eine Fassade aufgebaut, die nicht der Realität entsprach. Ihr Ruf war ihnen wichtig, die ersten Plätze in den Synagogen. Und die Gesellschaft von geachteten Leuten. Dafür musste man gelegentlich ein bisschen lügen, um besser dazustehen und konnte sich dann im guten, wenn auch nicht ganz zutreffenden Ruf sonnen. Reiche Leute gaben damals mit großer Geste Geld in den Schatzkasten im Tempel. Aber eigentlich hätten sie es viel lieber für sich behalten und für ihren eigenen Luxus ausgegeben. Aber es sollte ja gut aussehen. Und da ließ man das Geld auch so fallen, dass die anderen es sahen. Und dann gab es noch Männer, die konnten super Gebete sprechen. Aber sie meinten es nicht so. Das, was sie Gott sagten, glich eher dem Text einer Rolle im Theater, die möglichst theatralisch vorgetragen wurde, als dem, was sie aus ihren Herzen rauslassen sollten, wollten, hätten können. Lukas 20, Vers 47. Welche zum Schein lange Gebete halten. Und dann sagt da Jesus, diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Man könnte jetzt noch viel mehr Beispiele zusammentragen. Längst nicht vollständig diese Aufzählung. Die Stadt Sardes, um da nochmal zurückzukommen, war bekannt für Goldhandel, Textilhandel. Aber in der Gemeinde war offensichtlich nicht alles Gold, was glänzte. Denn obwohl ihr Name auf echtes Leben hinwies, vollzog sich dort ein fortschreitender Sterbeprozess. Bis zum Zustand der Unerreichbarkeit durch das korrigierende Wort Gottes. Und weil man sich in Sardes auf Goldhandel verstand, musste man natürlich zwingend echtes Gold von unechtem unterscheiden können. Ganz sicher wusste man um minderwertiges Material, um die Wertlosigkeit von Imitaten. Jeder Goldschmied dort wird einen vergoldeten Ring von einem echten unterscheiden können, gekonnt haben, ohne Mühe. Und wird für ein Imitat natürlich nichts bezahlen. Wenn wir diese Schummelei in den geistlichen Bereich übertragen, gibt es dafür einen Namen, der heißt Namenschristentum. Die gleiche Schummelei. Ich habe mir so überlegt, es gehört schon eine Menge Mut dazu, Gott als dem, vergleichbar mit dem Goldschmied, den keiner täuschen kann, ein so vorgetäuschtes Glaubensleben als echt anzubieten? Wird er nicht dasselbe tun wie jeder Handwerksmeister, sagen, hau ab mit dem Schund. Den kannst du woanders lassen, aber nicht bei mir. Die frommen Theatervorstellungen zur Zeit Jesu, das Scheinchristentum in Sardes und eventuelle, natürlich ganz zufällige Ähnlichkeiten hier bei uns, entgingen und entgehen der göttlichen Echtheitsprüfung nicht. Unser Herr will gar nicht, dass wir das Unmögliche versuchen und einander eine Frömmigkeit vorspielen, die nicht zutrifft. Wer das tut, das haben wir gelesen, dem kündigt der Herr Jesus schwereres Gericht an. Und je länger ich mich mit diesem Thema befasst habe, desto mehr begegnete es mir in ganz verschiedenen Bibeltexten. Ganz so, als läge es in der Natur von uns Menschen. Da gibt es nämlich einen ersten Hinweis schon im Paradies bei Adam und Eva. Wir wissen, kurz nach dem Sündenfall, da machten sie sich Schürzen aus Feigenblättern. Ein paar Verse vorher kann man lesen, sie schämten sich nicht. Sie täuschten nichts vor, sie waren so original, wie sie waren, und so lebten sie miteinander, und es gab kein Problem. Aber nach dem Sündenfall, da ging's auf einmal los. Da mussten sie sich bekleiden. Jetzt war es wichtig, wie sie auf den anderen wirkten. Und weil wir ganz bewusst entschieden haben, im Rahmen unserer Predigtreihe über Werte nachzudenken, die unserer Gemeindekultur zugrunde liegen sollten, wollen wir uns heute ganz konkret die Frage stellen, wo sind bei mir Verhaltensweisen zu korrigieren, die das Ziel haben, Tatsachen, vielleicht sogar eine Frömmigkeit vorzutäuschen, die nicht wirklich da ist, die nicht ehrlich ist. Ich will dazu ein paar biblische Beispiele uns zeigen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und wir können ja dabei mal auf die Folgen der Unehrlichkeit achten. Also das ist ein erstes Beispiel aus dem familiären Bereich. Das Traumpaar Isaak und Rebekka war alt geworden, die Söhne erwachsen. Genauso wie heute waren die Söhne grundverschieden. Einer ein Draufgänger und ein Jäger, der andere häuslich und eine Hilfe zu Hause. Nur schade, dass der Vater Isaak im Alter seinen eigenen Willen, seine Bequemlichkeit, sein Geschmack, sein Hunger, sein Appetit über den Willen Gottes stellte und seinen Lieblingssohn, den Esau, segnen wollte. Dabei hatte Gott vor der Geburt der beiden gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Die Mutter Rebekka, die das wahrscheinlich noch besser in Erinnerung hatte, da kam das ganz recht. Sie wollte jetzt ihren Lieblingssohn in den Vordergrund bringen und reagierte allerdings ganz falsch, indem sie den menschlichen Willen benutzte, um Gottes Willen zum Durchbruch zu verhelfen. Und wir kennen die Geschichte. Es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte, rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte, mein Sohn, nimm doch dein Jagdgerät und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Und sagte zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören. Und nun, Jakob, Geh doch zur Herde, ich kürze das ab, ihr merkt es ja, und hol mir von dort zwei gute Ziegenböckchen, und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Und dann bringt der Jakob einige Einwände und sagt, das wird nicht gehen, der Vater wird mich erkennen, der Esau ist behaart und ich bin glatt. Und dann gibt's die Geschichte mit den Ziegenfellen, die seine Mutter ihm um den Hals und um die arme Handgelenke bindet. Wenn der Isaak, der schon nichts mehr sieht, ihn betastet, dann denkt er, oh ja, ist doch behaart, das muss also der Esau sein. Und dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres ältesten Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakobs. So ging er zu seinem Vater hinein. Und da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und wir kennen das, Jakob ist nicht ganz sicher, Isaak ist nicht ganz sicher, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Am Ende lässt er sich umstimmen, täuschen und segnet den Jakob. So versuchten die beiden, Mutter und Sohn, auch wenn es dem Ziel und dem Willen Gottes entsprach, mit falschen Möglichkeiten seinen Segen zu erlangen. Aber falsche Methoden bringen Gottes Sache nicht voran. Im Gegenteil, diese Vortäuschung falscher Tatsachen riss die Familie völlig auseinander. Rebekka hat nach diesem Geschehen ihren Sohn Jakob nie wieder gesehen. Er floh ins Exil, blieb 20 Jahre dort und wurde dort selbst betrogen. Genau so. Ihm wurde die falsche Frau zur Seite gegeben von seinem Schwiegervater. Der gleiche Betrug trifft ihn wieder. Und der Konflikt zu seinem Bruder Esau verschärfte sich. Und nach 20 Jahren erst kam es schließlich zur Versöhnung. Im Vorfeld dieser Versöhnung lesen wir von der Angst des Jakob, dass sein Bruder sich immer noch an ihm rächen könnte. Und ganz nebenbei wird das Vortäuschen einer falschen Identität als das bezeichnet, was es wirklich ist. Ganz klarer Betrug. Haben wir gemerkt, was diese Täuscherei für Folgen hat? Beziehungen gehen dauerhaft kaputt. Ein zweites Beispiel, diesmal aus dem gottesdienstlichen Bereich. 2. Samuel 2, Vers 12. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Wenn der Mann dann zu ihm sagte, lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir ganz, wie es deine Seele begehrt, so antwortete er, nein, sondern jetzt sollst du es mir geben. Und wenn nicht, nehme ich es mir mit Gewalt. Und die Sünde der jungen Männer, also die Söhne des Priesters Eli, war sehr groß vor dem Herrn. Die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten. Und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und dann sagt er ihnen, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, die mich ehren, werde auch ich ehren, und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Und das soll dir das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag sollen beide sterben. Die Bibel dokumentiert schonungslos die Vergehen der Priesterschaft, der geistlichen Elite. Der altgewordene Eli, selbst zwar ein Mann von hohen ethischen und moralischen Werten, hatte die Kontrolle über seine Söhne verloren und es ging drunter und drüber. Sie verhielten sich nicht wie die Priester Gottes, wenn sie das zum Opfer bestimmte Fleisch der Tiere, das dem Herrn gehörte, für sich nahmen. Aber das war ja noch nicht alles. Sie vergingen sich auch in der Umgebung der Stiftshütte an den Frauen, die der Dienst taten. Ob das nun in Anlehnung an die kanaanäischen Götzen, Sitten geschah oder einfach nur aus eigener Lust, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall war der Dienst der Priestersöhne Elis nur eine Äußerlichkeit. Mit ihrem Herzen waren sie eben nicht dabei. Ja, in ihrem Herzen verachteten sie Gott. Sie lebten nur für ihre Bedürfnisse. Es ist kein Wunder, dass Gott solche Priesterschaft ablehnt. Für ihr frommes Getue, anders kann man es nicht nennen, kündigt er ihnen die Todesstrafe an. Und es geschah dann auch. Die Philister überfielen Israel und als das Volk ins Lager zurückkam, merkten sie, wir sind unterlegen, die Bundeslade muss her. Die Priester brachten die Bundeslade. Und man meinte, die Bundeslade, die Anwesenheit der Bundeslade würde jetzt den Sieg herbeibringen. Das war früher zu früheren Zeiten geschehen. Aber diesmal war es anders. Die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um. Gottes Wort traf ein. Gott lässt sich nicht manipulieren. Nicht durch die Bundeslade, die da irgendwie damals da war. Nicht durch unsere frommen Fassaden und das, was wir scheinbar vor ihm verrichten, ohne dass unser Herz dabei ist. Er will ernst genommen, er will respektiert werden. Und diese Ernsthaftigkeit fehlte den Söhnen des Eli. Und deshalb ließ Gott es zu, dass die Feinde Israel besiegten. Und wenn uns diese Ernsthaftigkeit hier am Goetheplatz fehlt, dann kann es sein, dass uns die Feinde genauso besiegen wie damals. Die Feinde sind nicht mehr die Philister heute. Ich habe ein Zitat, ich kann aber die Quelle nicht angeben, ich will es trotzdem sagen. Eine nur äußerliche Heiligkeit ist die ärgste Unheiligkeit. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Arno Gäbelein schreibt dazu, so ist es auch heute in der Christenheit. Menschen, die Yahweh nicht kennen, die nicht dem Herrn, sondern sich selbst dienen und folglich unter der Kontrolle Satans stehen, dem Gott dieses Zeitalters, wollen in den Angelegenheiten Gottes dienen. Daraus folgen aller Art Abkehr und Verderben. Es ist der Fluch der Christenheit. unheiliger, selbstsüchtiger Gottesdienst ist der größte Stolperstein für die große Masse, die von der Wahrheit abgewichen ist bis heute. Die Kraft und die offenbare Gegenwart Jahwes sind verloren. Und viele Christen sind durch ihre sündigen und weltlichen Werke in den gleichen Zustand abgedriftet. Soweit Arno Gebelein. Jetzt bringe ich noch ein biblisches Beispiel aus dem öffentlichen Bereich. Also wir hatten erstens aus der Familie, zweitens aus dem geistlichen, gottesdienstlichen und jetzt kommt es aus dem öffentlichen Bereich. Wir schauen noch einen Moment auf den Petrus. Er ist uns als treuer und leidenschaftlicher Nachfolger und auch Wortführer im Kreis der Jünger bekannt. Und wir lesen uns den Bericht seiner größten Niederlage. Im Hof des hohen Priesters, Petrus wollte seinem Herrn ganz nahe sein. Aber als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn da ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, was er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Im Unterschied zu den beiden vorher erwähnten Beispielen handelte Petrus nicht vorsätzlich. Es hat ihn im falschen Moment erwischt. Sein Fehler bestand darin, dass er in der falschen Umgebung war, dass er sich dort ans Feuer setzte, wo die Feinde des Herrn Jesus saßen, wo die Situation unberechenbar war, wo er in der Minderheit war. Da hatte der Teufel leichtes Spiel. Und die Angst, entdeckt zu werden, und die unerwartete Forderung nach einem Bekenntnis zu seinem Herrn, die schufen das Umfeld, in dem Petrus seine Identität leugnete. Und nun muss er erleben, wie eine Lüge weiter nach sich zieht. Bis der Blick Jesu ihn erreicht. Und da bereut er sein Tun. Und da geht er in sich und da verlässt er die Bühne dort und die Gesellschaft, die ihm zum Verhängnis wurde. Ich kann ihn gut verstehen, den Mann Petrus, der vor der Magd des hohen Priesters gut dastehen wollte. Obwohl ich mir in jungen Jahren schon vorgenommen habe, meinen Heiland immer treu zu bekennen, gibt es in meinem Leben viele Begebenheiten, wo das nicht funktioniert hat. Wo ich mich drum herum gedrückt habe. Vielleicht nicht gelogen, aber jedenfalls nicht ehrlich, klar und deutlich zu ihm gehalten. Und dann eben nicht authentisch gewesen bin. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Während die ersten beiden Beispiele schlimme Folgen hatten, wird es an diesem dritten Beispiel deutlich, dass es auch anders geht. Als der Petrus sein Verleugnen bereute und der Herr Jesus, der die Herzen kennt und auch gesehen hat, dass er da überrumpelt worden ist und seine Ehrlichkeit sah, vergibt er ihm diese Schuld. Auch unsere Authentizität ist nicht selbstverständlich. Ehrlichkeit ist nichts, was uns mit in die Wiege gelegt worden ist. Das will ich mal ganz klar hier sagen. Da gibt's keine Gene dafür. In einem Wachstumsprozess sollen wir dem Ideal unserem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Das müssen wir lernen und üben. Petrus hatte das verstanden. Am Ende seines Lebens schreibt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Was heißt das, in der Gnade zu wachsen? Das bedeutet nicht, dass wir mehr am Kopf wissen. Das bedeutet auch nicht, dass wir ständig unterwegs sind für den Herrn, irgendwo im Einsatz, Traktate verteilen, sonst was, möglichst wenig Pausen machen. Es bedeutet, dass wir unserem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. In dem, was wir reden, in dem, was wir denken, in dem, was wir tun. Wie Petrus müssen wir dazu den Blickkontakt zu unserem Herrn Jesus suchen. Er will uns nämlich verändern. Immer mehr in sein Bild hinein. Und ich will es an dieser Stelle nochmal sagen. Wir wollen das in den vor uns liegenden Tagen und Wochen bedenken, besonders über dieses Thema mal. Vielleicht in unseren, bei unseren Gelegenheiten besuchen und anderen Gelegenheiten reden. Dass es uns wichtiger wird, dass man vielleicht auch mal ehrlich von dem anderen hört, na, da warst du aber nicht echt. Und dass wir vor allen Dingen das tun, was Petrus getan hat, dass wir es bereuen. Dass wir ehrlich in unserem Herzen voreinander werden und vor allen Dingen vor ihm. So dass Authentizität in allen unseren Lebensbereichen deutlich sichtbar, besser wird. In der Familie darf ich mal die Frage stellen, ob wir unseren Kindern und Enkeln eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus vorleben? Oder ob unser Glaubensleben vielleicht im Einhalten von Vorschriften, im Erfüllen von besonderen Regeln besteht? In der Gemeinde authentisch sein? Diesmal geht es nicht um uns, aber ich weiß von einer Jugendgruppe, ist auch schon ein paar Jahre her. Die haben sich natürlich gefreut, dass sie jung waren und waren am Samstag in der Disco und haben auch mal abends einen getrunken und das kann man ja alles auch machen. Oder? Erstaunlich war mir nur, dass einer von den Ältesten in der Gemeinde gesagt hat, unsere Jugend ist in Ordnung. Die sitzen sonntags alle mit Anzug und Schlips in der Versammlung. Also der Sonnabend war auf gar keinen Fall dieselbe Identität wie der Sonntagmorgen. Ich habe ja nichts dagegen, dass man am Sonnabend sich freut, aber da muss ich nicht am Sonntagmorgen so tun, als sei ich der Heiligste von allen. Versteht ihr mir? Mich auf die Echtheit könnten wir sein. Dass der Gehorsam Gottes Wort gegenüber eine andere Sache ist, gar keine Frage. Wie ist es mit der Authentizität im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz? Es ist viele Jahre her, aber ich habe mal erlebt, wie es im Haus meiner Schwiegereltern einen Fahrraddiebstahl gab. Es war schön schlimm. War ein ziemlich gutes Fahrrad, teures. Und so einfach ein neues ging nicht. Was macht man, wenn das Fahrrad gestohlen ist? Man geht zur Versicherung. Und der Vertreter hat gefragt, war es denn angeschlossen? Und ich weiß heute noch, wie meine Schwiegermutter sagte, ich kann doch nicht sagen, es war angeschlossen, wenn es nicht angeschlossen war. Das ist Authentizität. Im öffentlichen Leben. Dass ich eben nichts vorliege anderen, weil ich Christ bin. Wenn wir Fortschritte sehen in dieser Entwicklung, dann ist das nicht so sehr unsere Leistung. Paulus hat es so gesagt, und wie schön wäre es, wenn wir es am Ende unseres Lebens mit ihm so sagen könnten. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Ich will uns am Ende nochmal mit nach Sardes nehmen, ganz kurz. Und noch einmal hören, was der Herr den Geschwistern dort zu sagen hat. Da gibt's noch einen Satz. Denn du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Haben wir den Satz richtig gehört? Die weißen Kleider sind nur für die Echten reserviert. Für die, die sich nicht mit falschem Etikett schmücken. In Sardes waren das nur wenige, denen der Herr diese Zusage machen konnte. Liebe Geschwister, was würde der Herr uns sagen? Vielleicht möchten wir nicht mal wissen, was unsere Familienmitglieder uns zu sagen hätten. Wie ist es, wenn wir hier zusammenkommen? Haben wir dann auch so kleine Geheimnisse, die möglichst nicht rauskommen sollten? Und wie steht es an unserem Arbeitsplatz die ganze Woche über? Würde man uns als Christen wiedererkennen? Oder spielen wir auch unterschiedliche Rollen wie die Jugendlichen damals sonnabends und sonntags? Ich sag's nochmal, das Gespräch darüber ist gewünscht und hiermit eröffnet. Wir wollen uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden. Wir wollen uns durch seine Gnade umgestalten lassen. Vielleicht sogar umprogrammieren lassen. Und mehr authentisch werden, so wie er es war. Lasst mich es noch einmal sagen am Schluss. Die weißen Kleider sind nur für die Echten reserviert.